Freunde, herzlich willkommen zum November-Podcast von Hand on Demand und heute geht's ja wirklich ab. Wir haben massiven Gossip am Start, mal endlich wieder und Ruben, wir sind nicht alleine, wir haben noch jemanden dabei, aber dazu erst gleich mehr. Wie geht's dir denn, Ruben?
Ja, mir geht's gut, vielen, vielen Dank, Tim, und ich bin echt gespannt auf die Folge, weil ich glaube, so viele Gäste auf einmal hatten wir noch nie, oder?
Nee, also ein Vierer gab's noch nicht im Podcast. Das muss man ganz klar so sagen. Aber ich freue mich auch wirklich sehr, weil es sind so Themen, die miteinander verschmelzen werden heute. Also von Gossip bis dann aber wirklich zur Jagdkameradschaft geht's irgendwie. Und finde ich ein total spannendes Thema, weil ich jetzt selber auch noch gar nicht so wirklich weiß, was uns jetzt da erwartet im Podcast und auf welche Themen wir dann letztendlich so genau kommen und auch auf welche Knackpunkte wir kommen. Und ja, wie machen wir weiter? Ich bin jetzt eigentlich schon fast aufgeregt.
Ja, ich auch. Also für die Leute, die uns ja immer zuhören, es ist ja nicht geskriptet, unser Podcast, und wir lassen uns von unseren Gedanken, die wir im Vorfeld uns gemacht haben, leiten. Und das wird heute, glaube ich, echt spannend.
Ja, Rufen, sollen wir anfangen? Also vielleicht müssen wir vorher noch sagen, klar, es kommen später auch noch die Top 3 Filme des Monats und es kommen noch News von Hand on Demand und so weiter und so fort. Aber wir haben ein Kernthema und das Kernthema ist Reality TV. Ich glaube, jeder von uns hat da schon mal irgendwas geguckt, ob Temptation Island,
Richterin Barbara Salisch. Boah, ist das noch Reality?
Nee, das ist schon gescriptet, glaube ich. Ja, aber
scripted Reality.
Ja, diese ganzen Sachen, Ex on the Beach. Also jeder hat da mal irgendwann reingeguckt und hat sich, glaube ich, mal kurz in so einem Format verloren, weil er sich gedacht hat, es ist einfach wirklich zum Schießen. Und weil Ruven und ich da nicht so die Experten sind, sondern eher so ja der Durchschnitt der Bevölkerung vielleicht, so was der Konsum davon angeht, haben wir uns eine Expertin reingeholt. Und Ruben, du kennst sie besonders gut, deswegen würde ich dich auch bitten, sie willkommen zu heißen.
Ja, es ist niemand Geringeres als meine werte Freundin, die liebe Lina.
Hallo Lina.
Hallo. Ja, ich muss mich leider outen. Ich bin eine kleine Trash-Maus und ich lieb's.
Man sieht es dir gar nicht an, Lina.
Kaum.
Mir macht so einen seriösen Eindruck online, ne? Und ich war auch überrascht, aber sie hat mich da mit reingerissen, würde ich mal sagen.
Ich wollte sagen, das ist meine Verteidigung. Wir suchten das nämlich zusammen und ich darf keine Folge weitergucken, ehe Ruben zu Hause ist. Also ich muss wirklich warten und dann schauen wir es zusammen.
Das gibt's ja nicht. Und dann sitzt ihr da und sagt, guck mal, wie blöd der ist, der da gerade sitzt.
Ja, man kann sich das kaum vorstellen, aber es ist wirklich entspannt, sich den Leuten dabei zuzuschauen, wie die sich die Köpfe einschlagen. Verbal, also es ist wirklich sehr amüsant. Ja, ich find's cool. Macht Spaß auf jeden Fall.
Du machst ja auch manchmal so ein bisschen was in, Trash will ich gar nicht sagen, aber irgendwie schon in die Richtung, wenn ich mich so an dein Reel erinnere, wo ihr da durch den Schnee gestapft seid letztens auf der Bergjagd und du da so dauernd umgefallen bist mit dieser Musik im Hintergrund. Das war schon so ein bisschen Trash-TV, oder?
Ja, kann man schon sagen. Das soll ja auch nicht immer alles so ernst sein, sondern auch ein bisschen lustig auch mit dabei, ne?
Jagd darf auch lustig sein. Also genau. Da bin ich voll dabei. Ich liebe das immer, wenn ich mit Jagdfreunden unterwegs bin, wie zum Beispiel mit dem Frank, wo wir permanent nur Blödsinn erzählen. Ich glaube, da haben die Leute bei uns manchmal bei den Jagdfilmen auch das Gefühl, das ist so ein bisschen Trash-Hunting in die Richtung. Ja, aber Lina, du bist also Expertin in dem Gebiet und Ruven so ein bisschen ja auch, wie ich jetzt gerade rausgehört habe.
Scheint ja auch ein bisschen zu suchten. Anfänger, aber ich bin dabei, ja.
Was war bis jetzt deine Lieblings Trash-TV-Sendung, Ruven?
Boah, das ist so schwierig, weil du eierst immer von einer zu anderen und im Frühjahr kam, glaube ich, Prominent getrennt. Das war schon richtig geil, muss ich gestehen. Also die Kommunikation zwischen den Leuten, das ist Weltklasse, was da alles schief geht. Aber jetzt aktuell, eigentlich muss Lina erzählen, was ist unser absolutes Lieblingsformat?
Also aktuell schauen wir ganz gerne Temptation und Sommerhaus der Stars ist ganz vorn mit dabei.
Ganz vorn mit dabei, ja. Da habe ich schon drüber gehört, dass es da ordentlich abgeht und ja, man kann es ja gar nicht sagen, das ist ja wild, was da los ist, ne?
Ja, sehr amüsant. Ich hatte das auch in meiner Story getan einmal, ich glaube, das war die erste oder die zweite Folge, wie die da auch über die Jagd hergezogen haben. Also es war aus Zuschauersicht sehr lustig gemacht, aber wenn man dann noch selber Jäger ist oder Jägerin, da stößt es einen doch schon ein bisschen auf, muss ich sagen.
Ja, so wie die Jagd eben oft dann im TV dargestellt wird. Aber genau jetzt sind wir nämlich beim Thema, weil es gab diesen Eklat im Sommerhaus der Stars zwischen Jägern und Nichtjägern, beziehungsweise militanten Veganern, könnte man schon fast sagen. Und da ging es ordentlich ab. Und deswegen haben wir die Person hier, um die es da damals ging, Lina. Und du hast sie irgendwie kennengelernt. Also das kam jetzt irgendwie durch dich zustande, dass wir gesagt haben, hey, lass uns mal einen Podcast zusammen machen. Um wen geht's denn jetzt hier?
Genau, mit dem Tobi hatte ich Kontakt. Der war Teilnehmer beim Sommerhaus der Stars. Und ja, ich denke und hoffe, dass er uns da ein bisschen was drüber erzählen kann, wie es hinter den Kulissen denn wirklich lief. Denn man weiß das ja, vom Fernsehen wird ja nicht immer das alles so ausgestrahlt, wie es denn wirklich war, sondern so hin und her geschnitten, dass es dann auch für den Zuschauer ein bisschen amüsant ist.
Ja, und genau um darüber zu sprechen, haben wir Tobi Pankow jetzt hier in unserem Podcast. Herzlich willkommen, Tobi.
Ja, hi, grüßt euch. Vielen Dank. Freut mich, dabei zu sein. Und super Intro. Ich kann das vollkommen nachvollziehen, weil klar war ich jetzt dabei, aber ich war auch so ein Fan fast schon. Also auch gleich klar die Formate, die du gerade nanntest, Prominent getrennt und Sommerhaus. Ich habe das gerne geguckt, weil mich sowas entspannt, wenn es jetzt nicht so ganz großes Geschrei ist und ganz große Beleidigung und innerhalb der Paare. Aber sowas ist wirklich, da komme ich runter. Ja, und deswegen war ich ein Fan, insbesondere auch dieses Formats. Ich sag jetzt war, wahrscheinlich werde ich es wieder, aber aktuell muss ich sagen, ich war ein Fan dieses Formats.
Tobi, vielleicht, wir haben ja jetzt hauptsächlich Jagdfilm Hörer, Zuschauer, und ich glaube, viele wissen das ja gar nicht genau, was ist das Sommerhaus eigentlich. Kannst du uns da abholen und es mal so grob erklären, was das Prinzip davon und worum geht's da?
Ja, das kann ich sehr gern machen. Also der Titel trügt etwas, denn die Stars, die wir kennen, sind jetzt keine Stars in dem Sinne, sondern hauptsächlich Influencer. Oder eben der bekannteste war Raul Richter, wahrscheinlich vom GZSZ, kennt man den. Und meine Ex-Partnerin Sarah Kern, die kennt man vielleicht auch noch von damals, von früher. Aber es geht darum, dass diese, in Anführungsstrichen, Prominenten, je nachdem, mit ihrem Partner, die nicht in der Öffentlichkeit stehen, in ein Haus einzieht in Bocholt, dass es relativ runtergekommen ist und dann zu 16 dort wohnen müssen. In drei Zimmern, drei Schlafzimmer, eine Küche teilen müssen. Unter, ja, ich sag schon, fast schwierigsten Bedingungen. Also da habe ich auf Jagdreisende auf dem Berg in Montana, in den Rocky Mountains, komfortabler gelebt als in diesem Sommerhaus. Und diese Paare treten gegeneinander an. Es dauert 3 Wochen dort. Am Ende kann man 50.000 Euro gewinnen, das Siegerpaar. Aber das Konzept der Sendung ist, dass verschiedene Menschen mit verschiedenen Einstellungen, Werten mehr oder weniger, dort aufeinandertreffen und sich untereinander streiten. Also ich muss es jetzt ganz klar sagen, also unter den Paaren, dass sich Allianzen bilden, aber auch innerhalb der Paare, dass es da kracht. Und das ist für viele Menschen wirklich eine große Unterhaltung, wie bei euch beiden, ja.
Also das soll definitiv nicht gut ausgehen. Also das ist so gemanagt, dass da Leute stehen, die sollen sich am besten da irgendwie die Köpfe einschlagen und sich beleidigen und so weiter und so fort.
Das ist richtig, das ist richtig.
Du bist ja selber in dem Sinne kein Promi, sondern du warst der Promi-Partner von Sarah Kern. Ihr seid ja mittlerweile getrennt, wenn ich das richtig verstanden habe. Und dann, das heißt, das war für dich ja auch das erste Mal, dass du überhaupt in so einem Format irgendwo dabei warst. Das war ja deine erste Erfahrung.
Ja, wir sind kein Paar mehr, wir verstehen uns aber sehr gut. Wir sind befreundet, wir hatten ja 5 tolle Jahre zusammen. Das war mein erstes Format in der Tat. Ich hatte natürlich durch Sarah schon mal Erfahrung mit Fernsehen. Aber das ist meine erste Erfahrung, wo ich selbst dabei war. Ja.
Um mal zur Sache zu kommen, du bist ja Jäger und in diesem Format dieses Mal war aber auch eine Veganerin drin. Also wahrscheinlich auch von der Produktion, nehme ich an, so gewollt, dass es da vielleicht dann diese Auseinandersetzung gibt. Was ist da passiert?
Also das ist richtig. Ich habe mich sehr gewundert. Ich habe ja sogar, wenn man es sieht, in der ersten Folge, die kann man ja auch ewig sehen, noch bei RTL Plus, in meinem Haus in Brandenburg. Das ist ein Jagdhaus, sage ich mal so, mit vielen Trophäen und war schon immer ein Jagdhaus. Da wurde die Vorstellung von uns als Paar gedreht, von Sarah und mir. Und ich habe mich schon gewundert, Mensch, warum ist das jetzt so kurzfristig gekommen? Und warum filmen die bei mir die ganzen Trophäen ab? So, also wir warten wirklich also da ging es natürlich viel um uns, die haben 10 Stunden da gedreht, ja, Interview, wie seid ihr als Paar, etc. pp., macht mal was, Kartoffeln pflanzen. Aber sie haben schon sehr, sehr viel auf die Jagd abgezielt und auf die Trophäen. Ich dachte erst, okay, das kommt vielleicht, weil der CEO von RTL, Thomas Rabe, ist Eigenjagdbesitzer in Brandenburg. Und also ich dachte, ey, das ist ja immer toll. Da dachte ich mir schon positiv, dass RTL jetzt da nochmal auf den Trichter kommt und dieses gesellschaftsrelevante Thema behandelt. Allerdings muss ich da leider feststellen, dass es eben dort eine Konfrontation, ja, ich will mal sagen, heraufbeschworen wird oder geskriptet wird. Es ging ja auch nicht um eine Person, die einfach nur Veganerin ist. Ja, es ging um eine Person, die einfach militant ist und Leuten ihre Meinung aufoktroyieren wollte und will. Und dass ich ja gar keine sachliche Diskussion einlassen will. Deswegen habe ich da auch nicht viel gesprochen. Das erste Thema natürlich, wir zogen da ein, kamen rein. Da gibt es Bilder, wo wir beide sehr geschockt blicken, weil es waren dann gleich die veganen Wochen. Ja, die vegetarischen Wochen. Das muss man sagen. Nur wegen einer Person mussten alle anderen leiden und das eigentlich bis zum Ende. Ne? Und das war eine Storyline. Dann traf ich da auf diese Person und dann ging die Reise an.
Wer war denn diese Person? Um wen geht's da? Um wen reden wir hier? Wer ist diese militante Veganerin?
Ich kann es ja sagen. Also ich nenne sie eigentlich immer den Lord Voldemort der Staffel, die Person, der auch mit Nichtanwesenheit Schrecken auslöst und dessen Namen man nicht erwähnen darf. Es kommt ja näher, aber es handelt sich hier um Tessa Bergmeier. Tessa Bergmeier, ja, bekannt aus dem Reality-TV. Sie hat selbst ihre, in Anführungsstrichen, Karriere bei Heidi Klum gestartet. Brüstet sich auch damit, dass sie Heidi Klum als einzige jemals den Mittelfinger gezeigt hat und fällt seitdem in sämtlichen Formaten im Dschungel dadurch auf, dass sie sich zu einer eher wirklich militanten, extremistischen Veganerin entwickelt hat, wo es gar nicht um Tierschutz geht. Das ist aber relativ lustig. Die Tierschützerin kam da rein und dann sieht man in der ersten Folge, dass über dem Bett, wo ich schlief, ein Warzenschwein hing und sie dachte, es wäre ein Nilpferd.
Ja. Okay, da kennt sich jemand aus.
Alles genau, da kennt sich jemand aus. Hat das Kopfpräparat, ja klar, gleiche Größe und sowas. Ja. Also so sehr geht die Tierliebe weiter. Ich habe damit kein Problem. Ich habe auch gesagt, Mensch, das ist jetzt ärgerlich, dass ich kein Fleisch kriege. Muss ich mich halt umstellen, aber okay, wenn das so ist, respektiere ich das. Also das war so die Ausgangssituation. Das war die Person, mit der ich ja dann eine Auseinandersetzung habe und noch haben werde die nächste Zeit.
Ja, für mich aus Zuschauersicht, vielleicht kann ich da noch mal kurz einhaken, war das natürlich zum einen eigentlich ganz amüsant, wie sie sich da aufgespielt hat und vor allen Dingen die Tiere noch nicht richtig benennen konnte. Aber gut, das sind halt Städter, ne? Also ich will sie jetzt nicht über den Kamm scheren. Aber es ist ja oft so, dass sie noch nicht mal wissen, was da vor einem steht. Aber was ich ganz interessant finde, als sie da am Tisch saß und ich hatte das Gefühl, ich weiß zwar nicht, wie das geschnitten worden ist im Nachhinein, aber ich hatte sonst das Gefühl, dass die Leute eigentlich ganz interessiert daran waren, als du erzähltest, dass du ein Jäger bist.
Ich erhalte ja wahnsinnig viel Zuspruch, nicht nur von Jägern, nicht nur von der Landbevölkerung, auch von Städtern, die bestellen nur Wildbret bei mir, ja, und die sagen, Mensch, auch jetzt, also das ist das beste Fleisch und dann, wenn dann aus den Wäldern, ja, ethisch sauber erlegt und Happy Meat sozusagen, also es hat jetzt nicht so viel mit Stadt und Land zu tun, das hat mit wirklich Extremismus zu tun oder Minderheit, also ich vergleiche das immer ganz gern mit den Klimaklebern, ja, so musste man sich das vorstellen. Da kam auch die Frage, Mensch, jetzt warum regst du dich denn so auf und warum machst du das jetzt da kommen wir später dazu, mit der Vorgehensweise, die du jetzt gewählt hast und den Weg, den du eingeschlagen hast, da sage ich, man könnte doch ein klärendes Gespräch, und da habe ich gesagt, liebe Leute, das aufklärende Gespräch gab es, das gab es schon am ersten Tag, das ist so, Lina, das hast du gut erkannt. Ich war wirklich überrascht und dass dann alle sich so interessiert haben, ich wollte das gar nicht ansprechen, die kamen auf mich zu und da saßen wir wirklich an diesem ersten Tag, wo es aus dieser Aussage gab, alle im Kreis und haben da wirklich anderthalb Stunden oder zwei Stunden drüber gesprochen. Ich habe alle Fragen beantwortet und das erklärt, wie man das halt so machen kann. Und da habe ich mich eigentlich sehr gefreut, dass es da Interesse bestand, dass ich da auch aufklären durfte, wie man das halt so macht. Das wurde natürlich leider nicht reingeschnitten, so ist RTL halt nun mal. Und den einzigen Satz von Tessa, die hat die ganze Zeit nichts dazu gesagt, saß in der zweiten Reihe und hat dann diesen Blödsinn mit der Blutlache da eingeworfen. Und das wurde natürlich gezeigt, aber das war so, ich habe da gar nicht drauf reagiert, weil das war einfach wirklich der einzige Kommentar. Die anderen waren alle wirklich sehr interessiert und konstruktiv unterwegs, wie man sich das halt wünscht. Es geht ja eigentlich nur um den, wenn man einen Austausch überhaupt haben will, ich brauche auch keinen Austausch dafür, weil ich bin ja Jäger, meine Familie sind Jäger, mir ist das wurscht, ich werde mich nicht mehr ändern. Aber wenn man einen Austausch haben möchte, dann sollte der so respektvoll und interessant sein, wie wir den dort hatten.
Okay, also was jetzt passiert ist, ne? Also worüber regen wir uns jetzt auf? Also ihr seid ins Sommerhaus gegangen, das war so ein bisschen gescriptet, initiiert, dass da auf jeden Fall so ein Konflikt irgendwie stattfinden soll. Dann seid ihr da rein, habt euch alle kennengelernt am ersten Tag, dann sitzt ihr an diesem, ja, so halb wie beim Camping, so draußen an diesem Tisch, so ein bisschen bei den Flodders sitzen da irgendwie alle und unterhalten sich so ein bisschen. Und dann redet ihr anderthalb Stunden über Jagd. Ja. Alle sind eigentlich super interessiert daran, ihr tauscht euch darüber aus, du beantwortest Fragen und dann kommt aus dem Nichts mehr oder weniger diese Tessa und droppt so diesen Satz, ich will nicht neben dem Jäger sitzen und ich hatte mal einen Ex-Freund, der hat mal gejagt und er hat so ein Reh geschossen und hat dann
Riesenblutlache.
So eine Riesenblutlache unter dem Reh und eklig und für die Tiere geht das gar nicht und so weiter und so fort. So, und dann war ja wahrscheinlich bei dir schon der Punkt, wo du wusstest, okay, alles klar, mir mit der Frau wird schwierig.
Ja, eigentlich nicht. Ich meine, ich wusste ja, dass sie Veganerin ist, dass sie da was irgendwie, man muss ja da eine Rolle spielen, ja, oder irgendeinen Mehrwert bringen für die Sendung, und die hatte einfach null Mehrwert, außer zu stänkern oder ihre vegane Doktrine dadurch zu pushen, auf alle übrigens, ja, da kommen wir dann später dazu. Also ich habe mich über das Thema gar nicht aufgeregt, weil es kam so aus dem Off, ich habe das gar nicht gehört. Das wird ja über die Kameras und die Kameras und die Mikrofone so verstärkt, dass es so vorkommt, als hätte die da einen Einwurf gebracht, aber die saß so weit weg von mir. Ich habe da nur Blutlache gehört. Ich habe, glaube ich, da gar nicht mehr drauf reagiert, weil es so unerheblich war und so leise auch, dass das und da gab es halt dementsprechend noch gar keinen Eklat. Ich habe einfach nur gesagt, also da ging es gar nicht mehr so um mich. Ich hatte mit ihr noch einen einzigen Austausch vor diesem Eklat, zu dem wir dann gleich kommen werden wahrscheinlich. Und das war nämlich, gibt es sowas wie ein Stimmungsbarometer, und das waren eigentlich bis zu dieser Nominierung am fünften Tag war das, glaube ich. Am vierten Tag abends der einzige Austausch, den ich mit dieser Frau hatte.
Ruven, Lina, wie habt ihr das denn empfunden? Also diese Szenen, wo es dann um Jagd ging, wie kam die bei euch rüber?
Ja, also ich habe es halt eigentlich so empfunden, wie man es jetzt auch nicht anders aus dem RTL-Format erwarten würde. Es war halt recht oberflächlich, wobei ich glaube, wenn man da mit einer sehr offenen und reflektierten Sichtweise das guckt, dann kann man sich schon denken. Natürlich ist das alles zurechtgeschnitten und da waren ja Leute auch interessiert und so. Aber so rein aus Unterhaltungssicht war es natürlich Weltklasse, ne? Also die Veganerin ist gegen jeden irgendwie angeeckt, schlagen sich komplett die Köpfe ein, bis hin zu Zerfleischungen, will ich mal sagen. Und das war aus Zuschauersicht Weltklasse.
Was sagt unsere Expertin dazu?
Ja, ich fand es auch Weltklasse. Also dem ist nichts hinzuzufügen. Aber ja, als das mit der Jagd kurz aufkam, das waren ja nur, 30 Sekunden vielleicht oder maximal eine Minute, und dann war das ja schon wieder das Thema, ja, vom Tisch, sage ich mal. Und dann wurde das dann nachher auch nicht wieder angeschnitten.
Ich glaube, vielleicht ist es da auch jetzt sinnvoll, gar nicht zu sehr ins Detail zu gehen, was da genau passiert ist. Ich meine, die Leute können sich das ja auch angucken sonst bei RTL. Aber viel interessanter ist ja auch, was ist eigentlich passiert mit diesem Eklat und was ist auch später für dich passiert. Tobi, du hast ja darunter ja nicht jetzt direkt im Sommerhaus Konsequenzen tragen müssen, sondern da ist ja noch mehr passiert.
Ja, also ich würde nicht sagen, dass ich im Sommerhaus keine Konsequenzen tragen musste. Die musste ich in der Tat tragen. Und mit mir Sarah. Denn als es zu dieser Nominierung kam, wie Lina das schon gesagt hat, die hat ja jeden genervt und penetriert mit ihrer indoktrinistischen Art und Weise und mit ihrer radikalen Einstellung, dass es bei der ersten Nominierung dazu kam, dass sie von allen Paaren gewählt wurde für den Auszug. Von sieben Paaren haben sich sieben dafür entschieden, dass sie rausgewählt wurde. Und eine Stimme hatte sie dann noch übrig, und die hat sie uns nur aufgrund dessen gegeben, dass ich Jäger bin und mein Hobby wäre Morden.
Da war noch ihr Spruch, der Jäger muss raus.
Und dann kommen wir wieder zum Skript, dass sie nochmal in einem Exit-Game die Chance hatte, das ist ein Paarwettkampf, wo dann der Gewinner drinbleiben darf. Und dann war dieses Spiel noch so, wo man einen Turm bauen musste aus Bierkästen, und Tessa ist eine sehr gute Hobbykletterin und Boulderin. Also da, ich sage mal, nenne es mal eine Aneinanderreihung von sehr, 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 sehr unglücklichen Zufällen seitens der Produktion, dass die Frau eben doch so lange drinbleiben soll wie möglich, ja, um da weiter Stress zu machen und die Stimmung kaputt zu machen oder eben nicht so harmonisch, wie sie dann am Anfang doch war. Ich habe mir dann auch gedacht, Mensch, lass doch gut sein, mal schauen, was überhaupt ausgestrahlt wird. Ich war da schon sehr bedrückt und angefasst, mir ging es auch nicht gut. Und dann ging es natürlich los mit Start der Promo im September, dass sie wieder geschossen hat, und das auf Social Media. Ja, also ich habe gesagt, wenn es nur in der Sendung ist, mein Gott, dann lass es sein, dann hake ich das ab. Ich war natürlich da auch schon ein bisschen drüber weg. Ja, also zwischen Aufzeichnung und Ausstrahlung vergehen 3 Monate. Aber sie hat dann im Rahmen der Promotion und der ersten Sendungen auf Social Media solche krassen Sachen gepostet. Also auch bei mir zu Hause mit Blutunterschrift meinem Namen, du bist Mörder und Jagd ist dein Mord, Tobi Panko, du bist Mörder.
Hat sie das auf ihrem Instagram-Account hochgeladen?
Ja, ja,
oder?
Ja, ja,
nee,
ja,
ich folge da natürlich nicht, deswegen habe ich es auch nicht gesehen.
Ich sage, das kann ja wohl nicht wahr sein, jetzt macht die da schon wieder weiter. Klar, es ist ihr Thema, sie muss im Gespräch bleiben, sie rührt da die Werbetrommel, aber das ist halt irgendwie, da habe ich gesagt, jetzt ist Schluss, genug ist genug, und jetzt wehre ich mich und mit allen möglichen Schritten die ich im Übrigen auch angekündigt habe im Sommerhaus. Ich habe ganz klar, und deswegen Folge 3, am Anfang gebe ich dazu ausführlich Stellung, dass es eine Aussage ist, die strafrechtliche Konsequenzen hat. Das geht nicht in der Gesellschaft und Radikalismus darf nicht geduldet werden. Und ich stehe eigentlich, wenn ich eine Entscheidung treffe, zu meinem Wort und ziehe das dann auch durch. Und da stehen wir eben jetzt am Anfang eines ja doch wahrscheinlich sehr langwierigen Rechtsstreits und Prozesses, der hoffentlich auch im Sinne aller Jäger dann so positiv ausgeht, wie wir uns das wünschen, mit einer Strafe, mit einer empfindlichen Strafe und hoffentlich einer öffentlichen Entschuldigung für diese Frau, dass so etwas nie wieder in Deutschland passiert.
Okay, also das Sommerhaus war so das eine, das gesagt, gut, ist halt jetzt eine Show, war jetzt halt so gewesen, ist mir jetzt egal, stehe ich drüber. Und dann nachher hat sie offensichtlich dann ja massiv über die sozialen Netzwerke weiter gegen dich gehetzt, auch in der Tonalität mit Mörder und so weiter und so fort. Also da ging es nicht um eine Kritik oder eine Diskussion, sondern letztendlich einfach um Beleidigungen. Und da hast du dann gesagt, so, jetzt reicht's.
Ja, ich habe gesagt, jetzt reicht's. Habe ich diese Schritte eingeleitet, habe dann ja erstmal also eine Unterlassung hingeschickt, dass er erstmal überhaupt aufhört. Das muss ich sagen, hat sie auch getan, weil sie Angst hat. Und sie beruft sich natürlich auf eine Meinungsfreiheit, aber in diesem Falle sieht es anders aus, weil sie mich persönlich beleidigt hat. Also sie sagt jetzt nicht, Soldaten sind Mörder, sondern Jäger sind Mörder, sondern mich persönlich. Und da wird das am Ende für sie wahrscheinlich nicht so gut ausgehen, hoffen wir zumindest mal. Ich sprach dann auch natürlich den DJV an, könnt ihr da ein Statement abgeben. Ja, wir müssen doch da zusammenhalten, wenn wir schon mal eine Plattform haben. Und habe mich aber dann vorab beschlossen, während ihrer Diffamierung und Beleidigung da schon einzustreiten.
Und jetzt mal losgelöst von der Tessa, hast du denn sonst Anfeindungen erhalten per DM oder sonst was, weil sie dich ja auch markiert hat? Oder die Leute, die dich vielleicht sowieso gefunden haben bei Instagram?
Ja, aber das ist eine verschwindend geringe Anzahl. Und das sind dann diese Profile, Lina, ihr kennt das ja aus Social Media, die haben ein Katzengesicht und einen Follower oder null Beiträge, ja. Die dann einfach schreiben Mörder und nicht ordentlich geschrieben, so das habe ich dann gleich gelöscht. Also lass es mal 20 gewesen sein, die da in die Kerbe schlagen. Von dass es sowas überhaupt gibt, das hätte ich nicht gedacht. Ja, da war ich wirklich schon schockiert. Und offline, das war relativ lustig, während der Ausstrahlung war ich dann auf dem Oktoberfest in München. Ich komme ursprünglich aus München, lebe aber in Brandenburg. Und da, wenn man das zum ersten Mal dann so mitkriegt, weil die Leute es dann gesehen haben, und dann die Namen konnte ich nicht merken, gesagt, du bist doch der Jäger. Du bist doch der Jäger aus dem Sommerhaus. Ja, so war das. Also Namen nicht, aber du bist doch der Jäger. Da musstest du Bilder machen und so, hey, mach das richtig. Das Krasseste war, das werde ich auch bei der Wiedersehen schon erzählen. Ich bin in Berlin, habe in Berlin geparkt beim Termin, steig aus und da gehen drei Politessen, wenn man das noch sagen darf, heutzutage vom Ordnungsamt vorbei. Dann sagen die, darf ich mal fragen, sie waren noch im Sommerhaus. Ja, also Politessen in Berlin habe ich gesagt, ja, coole Socke, sagt die angesagt, und haben sie die Tessa wirklich angezeigt? Ja, ich sagte, ja, das habe ich gemacht. Ja, sehr gut. Und dann haben die fast schon auf der Straße applaudiert, also durch die wirklich die breitesten Gesellschaftsschichten Zuspruch und Bestärkung für dieses Verfahren oder diesen Schritt. Und das hat mich natürlich dann schon beruhigt und auch bestärkt nochmal. Ja.
Ja, das ist doch interessant. Wir sprechen ja eigentlich, oder generell die Jagdbubble spricht häufig auch gerade auf Social Media darüber, dass die Jagd ja immer so im Verruf wäre und so. Aber daran sieht man ja, dass doch viele Menschen, auch gerade Menschen, die reflektierter sind, sich mit dem Thema durchaus auch sachlich beschäftigen können und da auch sich eine sachliche Meinung bilden können. Also ist jetzt nicht nur, du hast ja selber gesagt, du hast ja nicht nur Anfeindungen gekriegt, oder es war ja nur der verschwindend geringe Teil an Anfeindungen.
Das ist auch der repräsentative Schnitt. Und ich habe mich, Schnitt der Gesellschaft, ja. Die Jagd ist, jeder kommt mit der Jagd in Berührung. Also wirklich, also außer jetzt vielleicht im Pott irgendwie, ich weiß nicht, in den Brennzonen oder Talarons oder wie man sie nennt, keine Ahnung, da kommen die nicht mit Jagd in Berührung. Die Leute wissen ja gar nicht, dass eine Hubertusmesse jetzt natürlich mit Jägern was zu tun hat, aber eigentlich einer der höheren Feiertage in der christlich-abendländischen Kultur ist. Wenn man so sagt, ach, jetzt ausgestopfte Tiere in der Kirche oder was. Ja, wenn die nicht ausgestopft werden, dann sind überfahren worden. Ja, dann würden die vergammeln und die Jäger sammeln die ein und ehren das Tier dadurch noch. Und ich habe mich entschlossen, diese Zeit, wenn ich diesen Schritt gehe, also diese Öffentlichkeit und diese Aufmerksamkeit jetzt zu nutzen, weil im Internet schauen eh nur, also Lina und euch, die interessiert die Jäger zu. Ja, das ist ein Fachpublikum, sag ich mal. Aber so die große breite Masse, da haben wir jetzt endlich eine Plattform für die Jagd, wo dieses Thema kontrovers behandelt wird und auch diskutiert wird. Wenn ihr nochmal die dritte Folge seht, war das zum Beispiel so lustig. Also die machen sich ja schon Gedanken, als wir ausgezogen sind und aus diesem, ihr kennt das, Ruven und Lina, diesen Schotterweg runtergelaufen sind.
Ja.
Da haben die dann Jagd vorbei von Jagdhornbläsern eingespielt. Ja, du musst mal überlegen, also das sind schon schlaue Leute, die das halt, also das ist, also und dann komme ich zur Produktion, hin, habe gesagt, ich trete nicht gegen die an, die kriegt keine Plattform mehr, schmeißt die raus. Dann sagt der Produktionschef zu mir, Tobi, ich komme auch aus einem Jagdhaushalt. Wir haben eine riesen Eigenjagd, machen da ständig Drückjagden und jetzt hau die doch endlich aus dem Spiel raus. Ja? Also selbst der Produktionsleiter dieses Sommerhauses und anderen, und prominent getrennt übrigens auch, so, und als auch der CEO von RTL haben eine Berührung mit der Jagd oder Berührungspunkte. Und da sage ich jetzt und nie wieder, dass das nicht mehr passiert und dann geht man diesen Weg, auch wenn ich jetzt da in Anführungsstrichen Märtyrer bin. Einer muss es ja machen und da freue ich mich dann natürlich um so viel Zuspruch, auch von euch und die Unterstützung. Und bis jetzt ist das wirklich gut behandelt worden. Die Pirsch kommt morgen raus, am 6.11., da ist der Artikel nochmal im Print über diesen Eklat und in unsere Jagd kommt es wahrscheinlich auch raus. Also das ist schon, es nimmt so langsam zu und ich denke, nach der Sendung wird man dann nochmal gefragt, wie das weitergeht. Ich muss sagen, RTL hat es in der Podcast auch sehr, sehr gut behandelt, also Martin und Carlotta, also Props an die, die haben das ganz, ganz toll behandelt und auch die Fragen gestellt und richtig, die fanden es auch gar nicht gut, ja, dass das so toleriert wurde. Also prinzipiell haben wir eine Absprungshöhe, von der es sich jetzt lohnt, voranzugehen und dann in so einer Sache halt Einhalt zu gebieten.
Wir kennen ja alle das Spiel so mit der Öffentlichkeit und von da erstmal Respekt an dich und stark, dass du da auch weiter durchziehst. Ist auf jeden Fall richtig. Viele trauen sich das nicht, insbesondere auch viele Prominente trauen sich das nicht, weil sie da eben irgendwie Angst vor weiteren Konsequenzen haben, welche auch immer das sein sollen. Also ich wäre immer dafür, dazu zu stehen und weiterzumachen, weil nur das kann das Bild dann von einem guten und vernünftigen Jäger dann auch richtig stellen. Aber sag mal, du hast eben erwähnt, dass du dem DJV geschrieben hast und wenn ich es richtig verstanden habe, um Unterstützung gebeten hast. Was ist da passiert?
Ja, ich werde es einordnen. Also ich habe den DJV kontaktiert über deren Instagram und dann hieß es, ja, haben wir jetzt nicht mitbekommen, aber gucken wir uns an und wir lassen dich natürlich da nicht im Stich. Wenn man einen so einen Verein hat und da wird einer so rausgefeindet und man hat mal die Aufmerksamkeitsplattform, da könnte man zumindest ein Statement abgeben und sagen, wir widerrufen das und Jagd ist kein Mord oder etc. pp. Oder man sagt, Herr Pankow, nutzen Sie unsere Rechtsabteilung zur Beratung, ja, oder zur ersten Unterlassung oder wie auch immer. Er schrieb dann, sprach mit dem Pressesprecher des DJV. Er sagt, wir lassen das jetzt mal prüfen. Wir haben eine externe Medienberaterin, was ich schon sehr, sehr schwierig finde, dass man sich da extern Medienberatung einholen muss und sowas nicht in-house hat. Zweitens kam dann das Feedback weitergeleitet zurück. Ja, die Medienberaterin würde da, rät davon ab auf die Thematik mit Tessa Bergmann. Also die hat nicht mal den Namen richtig gelesen, ja. Aber die heißt Bergmeier und nicht Bergmann. Denn, jetzt kommt's, man will ihr nicht noch mehr Aufmerksamkeit geben und das Thema könnte kippen, was auch immer das heißen soll. Weil ich sage, hey, liebe Leute, und dann sagte der Pressesprecher vom DJV, ja, wir schließen uns der Meinung an. Aber das fand ich schon echt eine harte Nummer, sich von einer externen Medienberaterin da ins Wort reden zu lassen, um nicht mal ein Statement abzugeben und sich dann wieder auf diese Person zu konzentrieren, diese Minderheit und diese Extremisten und nicht um die Neger zu kümmern oder das Mitglied. Es ging ja überhaupt nicht um mich. Er sagt, es ging nicht darum, ja, das könnte kippen, weil sie sind kontrovers oder wie auch immer und wir unterstützen kein Reality, kann ja auch sein. Es ging nur um Tessa Bergmeier und wie die Stimmung oder wie das Thema kippen sollte, wie soll es denn noch schlimmer sein, als dass Jäger Mörder sind. Es betrifft ja nicht nur mich. Sie, also im öffentlichen TV, dass Jagd als Mord bezeichnet wird oder als Hobbymord, was ja noch schlimmer ist. Er sagt, ja, jeder, der nicht Berufsjäger ist, hat das eben als Hobby oder als Ehrenamt, ja. Also Hobbyjäger oder Hobbymörder ist halt einfach falsch.
Aber was ist denn bis jetzt so medial zu diesem Thema passiert? Also gab es da irgendwie noch Interviews mit der Tessa oder hat die dann nach der Unterlassungsschrift noch irgendwas gemacht? Oder also so wo steht dieses Thema gerade so für dich oder allgemein in den Medien?
Das Thema wurde sehr, sehr hoch gehandelt zu dem Zeit des Eklats und auch danach. Da wurde diese Sau richtig durchs Dorf getrieben, wie man so schön sagt. Und ich habe gesagt, in den 3 Wochen bin ich 3 Jahre gealtert. Ne? Dann kam zum Glück die Pirsch und sagte, wir nehmen das Thema auf. Selbstverständlich schreiben wir einen Artikel. Unsere Jagd auch. Die haben das auch alles gepostet, Social Media mäßig und verarbeitet. Und dieses Thema, was bei RTL kam, Mörder gegen Veganer in Anführungsstrichen oder wehrt sich oder bringt das zur Anzeige, das war wirklich, also zumindest zum Zeitpunkt der Ausstrahlung in allen Medien vertreten, ob jetzt online oder offline. Dieses Thema steht aber jetzt so, dass ich nochmal abwarte, was jetzt passiert, wenn man sich denn wieder sieht. Es gibt ja vertraglich nochmal so ein Wiedersehenstreffen, wo es dann nochmal scheppert, ja. Wenn sie sich da nochmal was leistet, dann wird das natürlich mit aufgenommen. Bin da auch mit Christian Teppe im Austausch, der da viel macht, der hat sich da sehr bereit erklärt und ist da Feuer und Flamme. Ich habe natürlich einen eigenen Anwalt, aber die werden es dann gemeinsam machen. Und da freue ich mich auch auf die Zusammenarbeit, weil Tessa beruft sich jetzt immer auf ein Urteil des Oberlandesgerichts Hamburg. Da hat sie mal so einen Prozess gewonnen auf Basis der Meinungsfreiheit gegen eine Boutiquebesitzerin, dass sie weiterhin Boutiquebetreiberin, die Ledersachen oder Tierprodukte verarbeiten, als Mörder bezeichnen darf.
Also die ist ja wirklich sehr harmonisch, harmoniebedürftig, die Tessa.
Ja, sehr.
So sagen. Sehr. Aber Quintessenz war jetzt eigentlich ja von dir so, also Support aus der Jägerschaft, richtig gut. Wie man ja hört, du bist mit diversen Personen, die wir ja auch kennen, da in Kontakt und ihr macht da was mit der Pirsch oder mit Herrn Teppe. Und Support vom DJV, so Medium in der Sache, von dir empfunden.
Ja, low. Also null. Also man hat ein Gespräch mit mir geführt, ja. Das war's.
Ja. Das war's. Ja gut, müsste man vielleicht auch mal allgemein drüber reden, ne? Also was macht man als Person des öffentlichen Lebens oder vielleicht auch als ganz normaler Jäger, wenn man von Leuten des öffentlichen Lebens, die dann natürlich auch große Reichweiten haben auf Social Media oder im Fernsehen oder im Print oder wo auch immer,
ja.
Wenn man von denen dann angefeindet wird, ne? Also was soll man dann überhaupt machen? Also da ist man ja auch erstmal hilflos. Ich meine, so klar, so rufen Lina und ich, so wenn uns jetzt da jemand anfeindet, so dann haben wir selber eine Plattform, um da irgendwie auch wieder gegenzusteuern, was natürlich auch sehr mühsam ist und wo man sich natürlich auch immer überlegen muss, so macht das jetzt Sinn, macht das jetzt keinen Sinn, lassen wir es lieber ruhen, geben wir dem eine Plattform, ja oder nein, aber ich bin grundsätzlich auch der Meinung, wie du, Tobi, dass man das nicht grundsätzlich erstmal auf sich beruhen lassen sollte, sondern man darf sich auch einfach nicht alles gefallen lassen und dann ist Angriff im Zweifel meistens auch die bessere Verteidigung. Oder Rufen, du hast ja auch schon mal hier und da so Fälle gehabt, Lina, du bestimmt auch. Wie seht ihr das?
Also ich kann da nochmal von meiner Sicht erzählen, als ich die Reportage gedreht habe, das war allerdings fürs ZDF. Das ist ja schon noch ein Unterschied. RTL ist ja nicht unbedingt Bildungsfernsehen. Aber da war das auch, dass das natürlich ziemlich viele Leute gesehen haben. Und da habe ich auch ähnlich wie Tobi denn ziemlich viel Zuspruch danach bekommen. Halt auch von Jägern oder von jagdinteressierten Menschen und recht wenig Leuten, die das dann natürlich nicht so gut fanden. Und wenn dann halt sehr extrem, wo eine Diskussion gar keinen Sinn gemacht hätte. Ich gebe mal weiter an Rufen.
Ja, ich hatte ja auch meinen kleinen Skandal vor 2 Jahren, das ist ja her, wo ich auch viele, auch richtige Morddrohungen bekommen habe. Ich sag mal, diesen klassischen Mob, der einfach nur gesagt hat, ja, du Arschloch, hin und her, die habe ich halt ja wegblockiert und dann war es gut. Aber ich glaube, es gab 7 handfeste Morddrohungen, wo Leute mir wirklich direkt gesagt haben, wenn du herkommst, dann verschieße ich dich, oder einer sprach auch davon, mich zu vergasen oder so. Und das habe ich tatsächlich auch zur Anzeige gebracht. Und aus allen Fällen ist nichts geworden. Das ist echt sehr traurig, weil die meisten Leute natürlich ein privates Profil haben. Die haben dann keinen Namen und so. Und du siehst halt nicht die Identität dahinter. Und dann hieß es halt immer seitens der Staatsanwaltschaft, ja, Identität konnte nicht festgestellt werden. Dann frage ich mich ja, wie kann das sein? Die Leute sind im Internet unterwegs, ne? Aber die Begründung ist halt, dass diese jetzt habe ich nicht mehr diesen Fachbegriff im Kopf, aber dieses einfache Sagen von wegen, ja, hier, ich bringe dich um, das reicht wohl nicht aus, als dass die dann sozusagen da weiter nachforschen könnten, wer hinter dem Profilbild sich verbergen würde. Und ja, finde ich irgendwo ziemlich traurig, dass man im Internet Leuten halt mit dem Tode drohen kann und das komplett folgenlos bleibt.
Also ich würde das in der Tat, wenn ich da nochmal einhaken darf, ich würde das gar nicht mal so, also Internet ist natürlich, also das ist ja Horror, wir wissen ja, dass sich da schwache Menschen und anonyme Menschen aufspielen. Ich würde gar nicht mal so weit gehen. Also natürlich sollte man durch das Verfahren und den Prozess, der öffentlich begleitet werden wird, was von öffentlichem Interesse ist, so eine Konsequenz erkennen, was zu tun ist, wenn eine Person mit öffentlicher Reichweite sich so äußert. Aber was viel wichtiger ist für uns meines Erachtens, sind diese täglichen, und das ist eine andere Sache, diese täglichen Anfeindungen bei Drückjagden, wenn Jogger vorbeikommen. Sie sind doch Mörder. Bei solchen Sachen gibt's Geldstrafe, 3.500 Euro und Bewährung, und das ist schon vor 12 Jahren. Ja, also ich habe auch positive Urteile gehört. Ja, wenn einer direkt beleidigt wird, also als Person im Leben. Und ich glaube, da müssen wir mehr hin, dass wenn man sowas erlebt in der Realität, in der Stadt oder wie auch immer, oder auf einer Drückjagd von irgendwelchen militanten Tierschützern oder was weiß ich nicht, dass man da einschreiten kann und dass man da den Mut haben kann zu sagen, das ist jetzt eine persönliche Beleidigung gegen mich. Die Jagd ist kein Mord. Ja, ein Tier ist nach der rechtlichen Sache, hört sich immer blöd an, als, oder nach der rechtlichen Definition eine Sache. Das ist ja auch immer bei Scheidungen so das Thema. Wer kriegt die Sache, den Hund? Und da, glaube ich, ist es wichtig, dass man da für diese Fälle in der Realität einen Lösungsweg darlegt. Weil im Internet, glaube ich, die meisten Menschen werden nie mit so einer, von so einer Person mit so einer Reichweite da öffentlich bloßgestellt. Ja, das passiert eher im Kleinen.
Vielleicht müssen wir da einfach mal einen Podcast machen mit dem Christian Teppe oder auch vielleicht meinetwegen auch dem DJV, dass die da auch mal ihre Meinung zu sagen. Und,
ja, es wäre bitter. Also wir haben, ich sage auch, wir haben jetzt eine Chance. Also ich meine, es ist halt jetzt durch mich passiert und ich will jetzt nicht sagen, das ist halt so ein bisschen Glück im Unglück. Ja, aber doch glücklich, dass das Thema aufkommt. Aber das kann man jetzt ein für alle Mal beenden. Das ist mein Ziel und meine Einstellung dazu, dass sowas nicht mehr passiert. Oder dass sich Leute zumindest zweimal überlegen, ob sie so einen Quatsch machen. Hat ja schon mal geklappt mit den Klimaklebern. Ja, kaum gibt es Strafen und Gefängnis, passiert es nicht mehr. Ja, und da muss man halt einfach dementsprechend das durchziehen und das Thema so lange am Kochen halten, wie es geht. Ja, weil das kann sich schon ziehen.
Also wünscht ihr, dass sie jetzt medienwirksam quasi verknackt wird dafür, was sie ja angestellt hat?
Ja.
Ja, man muss es eben probieren, ne? Und dann, selbst wenn du mal einen anzeigst und dann kommt nichts dabei raus, so beim nächsten Mal vielleicht schon, ne? Aber wenn man halt grundsätzlich sagt, ja, das bringt ja eh nichts und ja, komm, ist egal und so, dann hören die Leute eben nicht damit auf, ne? Also den Leuten muss eben schon klar sein, dass es Konsequenzen haben kann, zumindest. Und Rufen, ich bin da auch deiner Meinung. Also vielleicht sollten wir in einem der nächsten Podcast-Folgen auch mal wirklich mit Thorsten Reinwald sprechen. Das ist ja ein Mensch, der auch über die letzten Jahre sehr, sehr viel Erfahrung hat und vielleicht auch mal dann abwägen über den Grund, warum da dann gesagt wurde, so, nee, lassen wir lieber ruhen, könnte kippen, was auch immer dann damit gemeint worden ist. Vielleicht gibt es da einfach auch vom DJV wirklich dann hilfreiche Tipps oder Empfehlungen, was man dann eben tun sollte und was eben nicht. Also wäre auf jeden Fall ein super interessantes Thema, finde ich.
Total, also das ist dieser Präzedenzfall dann mit Christian Teppe, auch wenn man allein so dieses How-To, ja, jetzt haben wir sowas erlebt im öffentlichen Fernsehen, das hat einer jetzt durchgezogen, ich hab's halt jetzt teuer durchgezogen, ja, weil es muss schnell gehen, ja, und es war jetzt sehr umfangreich, aber da schrecken natürlich auch viele zurück, lohnt sich das jetzt finanziell, aber wenn man sagt, Menschen schreibt ein Christian zum Beispiel oder Fachanwalt, wie auch immer, eine E-Mail, wer, was, wann, ja, und dann ist es ein Betrag von 200 Euro und dann geht so eine Anzeige raus, ja, das muss ja irgendwie mal ein Tutorial geben dazu, ja, bei solchen Sachen, das den Leuten den Mut gibt, uns Jägern oder mit auch betroffenen Familienmitgliedern sich da zu wehren und in welchen Fällen das erfolgsversprechend ist.
Ja, ich denke, das war schon fast ein guter Schlusspunkt von dir, Tobi.
Voll, ja, super. Freut mich, hat mich sehr gefreut.
Also ich fand's jetzt auf jeden Fall auch echt spannend, so auch was da alles hinter den Kulissen passiert ist und wie gesagt nochmal Respekt dafür, dass du da für die Jägerschaft einstehst, weil das tust du offensichtlich und das ist nicht einfach und wie der DJV gesagt hat, sowas kann natürlich auch immer kippen, je nachdem in welche Richtung, da braucht man eben gute Leute und muss wohl überlegte Aussagen treffen, um da eben weiterzukommen, aber ja, ich denke, das war sehr interessant. Wir werden das Thema, glaube ich, dann irgendwann auch nochmal weiter behandeln. Wie gesagt, den Pressesprecher vom DJV, den Thorsten Reinwald, schätze ich sehr und bin mal gespannt, was der dazu noch zu berichten hat. Nicht zu dem Thema, sondern auch einfach allgemein zu diesem Thema. Und ansonsten kann man dir jetzt eigentlich nur viel Erfolg und weit man Seil wünschen bei dem, was dann jetzt noch kommt, insbesondere bei den Rechtsstreitigkeiten, da dann eher Erfolg als weit man Seil.
Ja, so sind wir hier.
Das ist, glaube ich, der richtige Weg. Also ich finde es gut, wie du es machst.
Toll, ja, vielen Dank. Das hilft mir sehr und ja, ich kann immer nur empfehlen, sich die Sache nochmal anzugucken. Man muss jetzt nicht alles sehen, aber die ersten 2,5 Folgen reichen. Ja, wer das noch nachvollziehen will oder mal sehen will, das ist auf der RTL.
Der kann sich dann mit Rufen und Lina auf die Reality-TV-Couch setzen.
Heute Abend gibt's endlich eine neue Folge. Juhu!
Ja, genau. So ist es. Ja. Ja. Oder auch die Links können wir nochmal vielleicht in die bei der Podcast mit der Hochladen von RTL. Da gibt's ja auch Videoausschnitte und Berichte, wo man, wenn Leute nicht das es verpasst haben und das nicht abonnieren will, da können sie dann mal einen kleinen Abschnitt sehen. Ja.
Gut, dann entlassen wir euch beide mal, also dich Lina und dich Tobi, und erstmal herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass ihr dabei wart.
Ja, sehr gern geschehen. Danke euch.
Vielen Dank.
Ja, Tim, das ist schon eine Welt für sich, dieses Reality-Trash-TV. Guckst du auch jetzt nochmal aus der Stars heute Abend, oder?
Nee, das ist mir zu stressig. Ich habe früher öfter mal den Bachelor geguckt, weil da hier und da mal ein Mädel drin war, was ich kannte, sagen wir es mal so.
Ich dachte, und du wärst selbst der Bachelor gewesen.
Ja, viele haben das gefordert, aber das war ja doch ein bisschen viel. Ne? Also und da wäre ich ja auch diffamiert worden wahrscheinlich als Jäger von was auch immer. Aber das Letzte, was ich intensiv mal gesehen habe, war auch Ex on the Beach, weil da auch so ein Mädel drin war, was ich kannte. Ach, und was? Jetzt gucke ich gerade Love Island VIP. Ziehe ich mir gerade noch mal rein. Da habt ihr mich dann wirklich drauf gebracht, wegen diesem Trash-Ding irgendwie. Und das finde ich gerade wirklich unterhaltsam. Also wirklich einfach entspannt, ne? Also man macht ja jeden Tag so viel und denkt über so viele ernsthafte Sachen nach und dann guckst du dir das an und denkst dir so, ach Leute, ich hätte auch einmal gerne so wenig Probleme wie ihr. Das ist ja voll entspannt.
Ja.
Ja. Verstehe schon, warum Leute das gucken. Also das macht schon Sinn, aber ich könnte das jetzt nicht in solchen Dimensionen gucken. Also das kann man das so einmal die Woche dann reinziehen und dann ist auch wieder gut.
Ja. Also auf jeden Fall verstehe ich, dass sich die Leute da die Köpfe einschlagen, weil, also ich versuche das immer aus der Produktionssicht zu sehen und denke mir so, boah, okay, sitzen da auf engstem Raum mit viel Alkohol, wenig Schlaf und alles. Mhm. Also es ist eigentlich kein Wunder, dass die irgendwann alle ausrasten.
Ja, ey, vor allen Dingen viel Alkohol, ne? Also die Leute werden ja wirklich abgefüllt bis zum geht nicht mehr, ne? Das grenzt schon teilweise in diesen Formaten an Missbrauch, finde ich.
Ja, die Produktion weiß schon ganz genau, was sie machen muss, damit es knallt.
Aber auf der anderen Seite gezwungen wird ja auch keiner reinzugehen. Also
nee.
muss man sich schon gut überlegen, ne? Ob man das wirklich, ob man sich dem aussetzen will. Ne?
Dann doch lieber einfach so einen ganz gepflegten Jagdfilm drehen. Ja, das ist dann doch irgendwie ein bisschen stressfreier.
Schönen Jagdfilm auf Hand und Demand gucken. Also
ja, sollen wir einfach mal jetzt so als Ausgleich nach den Top 3 Reality-Formaten die Top 3 des Monats machen?
Ja, lass uns das mal machen, rufen.
Die Top 3 Filme des Monats.
Es war wirklich wieder brutal viel, was kam im November, Oktober. Also gerade ist die Schlagzahl echt wirklich hoch und man weiß gar nicht, wo man sich gerade für was entscheiden soll.
Ich glaube, über 20 Filme wieder, ne?
Oh ja. Aber ich würde sagen, es ist jetzt Drückjagdsaison. Ich denke, die meisten Leute hatten schon irgendwie eine Drückjagd, zumindest wer regelmäßig auf Drückjagden geht. Und deswegen habe ich auf Platz 3 den Film von Marius gewählt.
Das war spannend. Und jetzt kam hier der Überläufer Keiler und der hat sich sogar im Schuss überschlagen.
Oh. Yep. Jetzt habe ich, glaube ich, ein bisschen Pipi in meine Hose gemacht.
Alles gut?
Und zwar geht es da um ja so ein kleines Einstimmungsvideo auf die Drückjagdsaison. Es ist eine Art Mashup von verschiedenen unveröffentlichten Szenen und Highlights aus Marios ganz persönlichen Drückjagderlebnissen. Und es sind auch so ein paar Outtakes drin. Also schon so ein paar echt witzige Szenen. Fand ich Weltklasse.
Uns kam von unten hoch eine Rotte sauen. Und ich konnte 5 Frischlinge aus der Rotte erlegen. Gleichzeitig kam oben die Gruppe runter.
Ja, das war auf jeden Fall ein richtig guter Einstimmungsfilm für die Drückjagdsaison. Auch ganz viele unterschiedliche Jagden waren da zu sehen. Aus Deutschland, aus Tschechien, glaube ich. Unterschiedliche Wildarten. Und Marius bei einer Drückjagd zuzusehen, ist ja sowieso eine Freude. Wie immer, wenn man da einen guten, versierten Schützen sieht. Das war auf jeden Fall ein klasse Film. Klasse Film, definitiv. Und da kann ich aber auch richtig gut überleiten jetzt zum Platz 2 Film, denn der geht nicht darum, was der Schütze sieht auf Drückjagd, sondern was ja dazwischen und davor passiert, insbesondere in Dornen und Brombeeren. Du warst unterwegs, Rufen, mit der Saunhund-Meute und ja, das ist ein Pärchen, was ihr ganzes Leben wirklich den Hunden widmet und der Hundearbeit unfassbar leidenschaftlich und passioniert da durch die Hänge sich robbt. Blut, Schweiß und Tränen würde da auch passen. Und deswegen absolut, neben wirklich so vielen Filmen, die diesen Monat gekommen sind, ist das mein Platz 2 Film, hat mich wirklich sehr, sehr mitgenommen. Und was ich am besten fand, nachdem man diesen Film gesehen hat, hat es wirklich so ein bisschen auch nochmal so Klick gemacht, so vor der Drückjagdsaison, dass man sich echt gedacht hat, okay, den ein oder anderen Schuss, den mache ich vielleicht dann doch lieber nicht, weil der vielleicht ein bisschen zu riskant ist. Da passe ich vielleicht ein bisschen besser auf, dass da kein Keiler angeschossen wird, der dann irgendwie eine Sau angeht und irgendwie Nachsuchen produziert. Und also es hat einen so ein bisschen sensibilisiert nochmal so für dieses ganze Thema und vor allen Dingen auch dafür, was diese Meutenführer für eine Arbeit sich machen und dass man denen auch wirklich eine große Wertschätzung entgegenbringen sollte bei dem ganzen Stress, den sie sich machen, damit wir dann wild vor die Büchse bekommen. Also Gratulation zu diesem Filmrufen.
Fakt ist einfach, dass die Leute begreifen müssen, dass es ohne vernünftige Hunde und Hundeführer auf der Drückjagd nicht funktioniert. Ja? Und dann passiert da halt nichts. Und wer will denn 3 Stunden auf dem Stand stehen und da passiert nichts? Das will keiner. Ja?
Jan und Simone geben ihr ganzes Leben für die Meutejagd.
Haben sich alle beruhigt?
Ein entscheidender Vorteil ist, wenn du komplett wahnsinnig bist, deine ganzen Wochenenden nass und dreckig durch irgendwelche Brombeertunnel zu robben. Wenn es eine Yacht gibt, wo wir rückwärts mit dem Anhänger an einem Brombeermeer fahren könnten, dann bin ich da auf jeden Fall 1000% dafür.
Ja, danke. Ich denke, dass du hast alles gesagt. Da muss ich auch selber nichts für meinen eigenen Film sagen, das ist ganz gut, aber entscheidender Vorteil ist, wenn du komplett wahnsinnig bist.
Ja, das muss man auch wirklich sein. Also ich kenne auch wirklich keinen großen Meuteführer, der nicht komplett wahnsinnig ist. Also das gehört einfach dazu, sonst kannst du das nicht machen. Was ich jetzt nicht weiß, ob man vorher schon wahnsinnig gewesen sein muss oder ob man dadurch wahnsinnig wird.
Ja, vielleicht auch eine Mischung aus beiden. Ich weiß es nicht. Aber auch was du angesprochen hast, ganz wichtig, dieses Thema Wertschätzung. Das wird einem da ganz deutlich bewusst, was es eigentlich heißt, nicht nur Meuteführer zu sein, sondern auch halt einfach ganz normaler Hundeführer. Ne? Und selbst ein Hund, den du hast und führst, was der dich an Zeit und Energie kostet, den auszubilden und was der eben für einen Mehrwert ist für die Jagd. Also klar, ohne den Hund geht es halt nicht zu jagen. Ist gesetzlich vorgeschrieben. Und dass wir Standschützen, die da halt die meiste Zeit stehen, dass wir eben da stehen und erfolgreich sind, nicht weil wir geile Schützen sind oder tolle Typen, sondern weil die Leute im Treiben und die Hunde, das sind halt die wahren Helden der Jagd.
Absolut, das kann ich nur so unterschreiben.
Ja, Platz 1, Tim, ich muss dir den Ball einfach wieder zuschieben oder den Award für den Film des Monats im November, weil du es geschafft hast, zwischenzeitlich eine lupenreine 5-0-Bewertung zu halten mit diesem Film. Und eine 5-0-Bewertung, das weiß ich aus eigener Erfahrung, was das bedeutet, die zu bekommen. Und dementsprechend hast du diesen Platz auf jeden Fall verdient mit deinem Film über die Hirschjagd mit dem lieben Frank. Du hast ihn lange begleitet, es war ein langer Weg und am Ende wurde alles gut. Und ich möchte gar nicht zu viel vorwegnehmen, aber es war ein langer Leidensweg. Ein langer Weg bis hin zu diesem Eifelhirsch in der Heimat und ganz toller Film mit ehrlichen Emotionen und ja, astreiner Film.
Keine Ahnung, mir liegt was in der Luft, oder?
Hier geht jedem Jäger das Herz auf.
Danke, Rufen, dafür. Also wirklich dieses 5-0er-Ding ist ja normalerweise so ein Steckenpferd von dir. Kriegt ja sonst irgendwie niemand hin und wir mit Hunting Room schon gar nicht, weil das kann man ja auch ganz offen sagen, es gibt ja auch einige Leute, die uns nicht so gut leiden können.
Ihr seid halt die Bad Boys.
Die Bad Boys der Jagd und die uns dann auch mal gerne schlechte Bewertungen reindrücken. Auch wenn der Film vielleicht eigentlich sogar ganz gut gewesen ist. Aber bei dem Film, glaube ich, konnte man fast nicht anders. Also ich war ja in dem Fall auch nur der Filmer. Ich habe ja selber überhaupt nicht gejagt. Also im Grunde sieht man ja die ganze Zeit nur Frank, sein Revier und das Wild. So klar, ich habe es geschnitten und den Film dann gemacht und gefilmt. Aber so die Qualität von einem Film hängt ja auch immer sehr viel mit dem Protagonisten zusammen. Und wir haben uns das vorgenommen in seinem neuen Revier. Und ab August waren wir zusammen unterwegs und haben einen passenden Hirsch gesucht und am Ende dann auch gefunden. Und also mir war es eine Ehre, da zusammen mit Frank jagen zu dürfen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das in den nächsten Jahren auch weiterhin tun werden. Also Ja, danke Rufen an dich für den Platz 1 und danke vor allen Dingen aber auch an die ganzen Abonnenten, die den Film so gut bewertet haben. Hat mich wirklich sehr, 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 also außergewöhnlich gefreut, dieses Feedback zu diesem Film.
Es sei dir gegönnt, Tim.
Es sei mir auch mal gegönnt. Eine 5-0er Bewertung.
Das tut auch mal ganz gut, so einen Film zu haben.
Fürs Filmerherz. Ja, aber apropos Filme, neben den Top 3 Filmen des Monats gab es ja noch viel mehr Filme und vor allen Dingen gibt es jetzt auch endlich Filme aus Österreich auf Hand on Demand und zwar von unseren neuen Publishern Wildfilm Österreich. Das ist der Martin Rank und der Christoph Studeni. Die haben sich gefunden, sind schon längere Zeit befreundet und bei denen waren Jens und ich im April oder Mai zusammen zum Fliegenfischen. Da hat der Martin uns an der schönen Erlauf das Fliegenfischen beigebracht. Ja, und da haben wir uns kennen und schätzen gelernt und so ist irgendwie dann auch die Idee entstanden, dass wir gesagt haben, wir brauchen unbedingt Leute, die auch die österreichische Jagd repräsentieren. Und das machen die beiden jetzt, haben jetzt ihre ersten 3 Filme sogar schon rausgebracht auf Hand und Demand, die auch sehr gut angekommen sind. Waren jetzt erstmal nur Bockjagdfilme, die wurden eben schon vorproduziert die letzten Monate, aber da könnt ihr euch wirklich auf viel Jagd freuen, auf Bergjagd. Also die werden wirklich den gesamten Jagdkomplex Österreich euch zeigen. Und ich bin ja ein großer Österreich-Fan und ich freue mich da sehr drauf.
Mit einem spannenden Erlebnis in einer wundervollen Umgebung.
Wirklich.
Weit man sei.
Super, super, super. Vielen Dank für die gute Fisch. Das war wieder ein Traum.
Das war wirklich, wirklich knapp.
Ja, vor allem der Dialekt, der ist halt einfach auch Weltklasse. Könnte ich stundenlang zuhören.
Das ist so schön. Das ist einfach wundervoll. Ja, und die beiden waren jetzt auch am Wochenende, genauso wie der liebe Rufen, auch bei uns im Hunting Room in der Eifel auf unserer ersten großen Drückjagd. Geschossen hat leider keiner was von euch. Rufen, du hattest eine Chance. hat nicht geklappt. Bei den beiden anderen gab es auch Chancen, aber es hat auch nicht geklappt. Aber dennoch war es, glaube ich, schön, dass wir uns alle auch nochmal gesehen haben. Rufen, du sie auch kennengelernt hast.
Ja.
Ich glaube, da haben wir ganz sympathische Österreicher bei uns jetzt.
Ja, die sind wirklich auch sehr kommunikativ, fand ich. Das ist mir aufgefallen. Die sind sehr interessiert, wollen sich auch in die Gemeinschaft sozusagen einbringen und interessieren sich auch ehrlich für dich. Und ich war wirklich so müde an dem Wochenende, dass ich leider nicht länger durchgehalten habe, um noch Gespräche zu führen. Aber das möchte ich an der Stelle nochmal erwähnen und hat wirklich Spaß gemacht, die kennenzulernen. Und zu eurer Jagd noch zu sagen, war ja auch mal endlich wieder eine gute Strecke. Also war top.
Ja, also wir sind ja normalerweise so um die 25 Stück Schalenwild, die wir auf der Strecke haben. Diesmal waren es 35, also insbesondere unfassbar viele Sauen. Es war echt richtig was los. Sogar ein Dreier Hirsch lag auch noch auf der Strecke. Also es war eine richtig gute Jagd bei Topwetter. Tolles Schüsseltreiben nachher, war alles super entspannt. Ich glaube, da haben alle eine richtig gute Zeit gehabt. Und dazu gibt's auch noch einen Film von mir.
Ja.
Der kommt auch, denke ich mal, ja, nächste Woche, glaube ich, soll ich es hinkriegen. Also ich glaube, bei mir war auf dieser Yacht am meisten los. Ich hatte 9 Stand, es war eine Wundertüte und es ist komplett eskaliert. Und das war auf jeden Fall gut und Rufen. Ich glaube, du warst abends auch so fertig, weil du ja tagsüber schon deine ganze Kraft verbraucht hast, also versucht hast, bei mir im Ferienhaus einzubrechen.
Das ist nicht gerecht, dass du das jetzt hier an dieser Stelle auspackst.
Willst du das mal kurz erzählen?
Ach ja, Mensch, ich hatte ja die beiden Mädels im Auto, Elisa und unsere Tammy, die jetzt übrigens den Jagdschein bestanden hat, das haben wir schon mal erzählt. Wir sind alle sehr stolz auf sie. Mhm. Und nach der Jagd habe ich natürlich das einzig Richtige gemacht und die Kanonen in dein Ferienhaus gebracht, bevor es zum Sammelplatz, Streckenplatz, Schüsseltreibenplatz ging, wo ja auch ja es Glühwein gab zum Beispiel oder das eine oder andere Bier und deswegen Kanonen natürlich müssen selbstverständlich vorher in Sicherheit gebracht werden. Es war aber irgendwie niemand zu Hause und es sollte jemand zu Hause sein, das wurde uns angekündigt, dein guter Freund und ja, wir haben geklingelt und angerufen und irgendwie tat sich nichts und dann habe ich da halt eine Leiter gesehen. Ja, und dann vielleicht kurz an hinten die Leiter an den Balkon gestellt und Das Fenster war sogar auf Kipp, Tim. Ich gebe gerade Tipps, wie man bei dir einbrechen kann. Aber ich habe es dann doch nicht geschafft, das zu öffnen. Ich wollte auch nicht noch irgendwie da die Tür beschädigen und stand dann da sehr konsterniert, sage ich mal, oben am Geländer und dachte, bin wieder runtergeklettert.
Also es gibt zwei Bilder davon. Einmal eins, wo Ruven auf der Leiter steht und noch so hoffnungsvoll ist, dass er da jetzt reinkommt. Und ein Bild, wie er dann so richtig bedröppelt oben auf dem Balkon steht und so ins Leere guckt und einfach merkt, nee, das wird nix.
Ja, aber Gott sei Dank, dass nur noch der Vollständigkeit halber die Waffen konnten dann trotzdem gesichert werden, da da dein guter Kumpel ein paar Häuser weiter bei den Nachbarn zu Gast war und dann konnte sich das klären, ja.
Das ist Sicherheit, geht auf jeden Fall vor.
So ist es.
Haben wir richtig gemacht wieder alles. Absolut. Ja, Drückjagdsaison rufen, ne? Jetzt kommt die heiße Phase. Also bei mir ist jetzt diese Woche Donnerstag Drückjagd, Freitag Drückjagd, Samstag Drückjagd. Und bei dir sieht es wahrscheinlich die nächsten Wochen nicht anders aus. Und
dann nee, tatsächlich nicht. Ich habe jetzt in Anführungszeichen einen ruhigen November.
Beneidenswert.
Ja gut, ich habe ja auch noch andere Projekte leider vor der Brust, aber ich bin auch gerade schon, ich würde sagen, ein Stück weit froh, dass ich jetzt nicht so viele Drückjagden mehr habe erstmal, weil ich habe jetzt, glaube ich, schon 5 oder 6 gehabt und von den Oktoberjagden, ich halte sowieso nicht so viel davon mittlerweile.
Es läuft bei dir auch nicht so gut auf den Oktoberjagden.
Ja, aber auch generell diese Oktoberjagden, das ist mal jetzt, dieses Jahr war es wirklich sehr warm bei vielen Jagden und auch ich war auf sehr guten Jagden, wo ich dann trotzdem wirklich Pech hatte und auch gar keinen Anlauf. Gut, das gehört dazu, das ist manchmal so. Aber ich glaube, auf diesen 5, 6 Jagden habe ich jetzt einen Fuchs erlegt bisher. Und man hat auch mal Drückjagdsaison, da hast du einen Schnitt von deutlich über 1 Stück Wild pro Jagd. Und davon bin ich jetzt weit entfernt. Aber deswegen geht's Ende der Woche auf eine Niederwildjagd. Und zwar auf der Insel Langeoog. Eine 2-tägige Niederwildjagd, die ich filmen werde. Das wird, glaube ich, wirklich Weltklasse. Und dann habe ich dann, ich glaube, eine Jagd pro Woche, meine eigene Drückjagd noch Ende November und dann geht's erst wieder im Dezember so richtig los.
Ja, im Dezember geht's wirklich richtig los, weil heute in einem Monat ist sie wieder da, die Drückjagd des Jahres. Also es ist ja immer ein bisschen aufregend für uns, auch vor der Drückjagd des Jahres, könnt ihr euch vorstellen, da muss viel organisiert werden, nicht nur bei den Reimanns selber, die das alles immer so hervorragend für uns vorbereiten, sondern auch wir machen uns ja unsere Gedanken, wie wir das am besten filmen und welche Kamerateams und so weiter. Das ist immer so ein bisschen aufregend, aber bis jetzt haben wir das immer gut hinbekommen. Und dann geht's wieder 800 Kilometer nach oben in den nordöstlichsten Teil Deutschlands. Auf die Anreise freuen sich ja immer alle.
Ja, und auf die Abreise auch.
Das ist immer schon ein bisschen wild, aber man muss auch dazu sagen, neben dem, dass wir da die Drückjagd des Jahres filmen, ist es auch einfach ein Top-Revier und eine Top-Drückjagd und es sind 2 Jagdtage. Also es lohnt sich auf jeden Fall schon auch immer da hochzufahren, das muss man sagen.
Ja, doch. Also ist auch jetzt erstmal so wieder die, in Anführungszeichen, beste Jagd, die jetzt in den nächsten Wochen ansteht für mich. Davor sind auch tolle Jagden hier und da, aber das sind dann eben auch so Geschichten, da guckst du auch mal in die Röhre, aber es kann auch dann trotzdem mal ein toller Tag werden. Man weiß es ja nie so recht und das ist ja auch das Schöne daran.
Ja, man weiß es nicht. Also es gibt ja so Streckenjagden und so Spaßjagden, ne? Also ich bin auch auf vielen Jagden, wo man weiß, gut, also wenn da jetzt 5 Stück liegen, dann ist es viel. Manchmal liegt auch irgendwie gar nichts, aber man hat trotzdem einen Riesenspaß, weil man ja einfach zusammen ist und dann gibt's diese Streckenjagden, wo man weiß, okay, da liegen jetzt 70, 80, 90 Stück auf der Strecke. Auf so einer war ich dieses Jahr auch schon und habe aber auch nichts bekommen. Also das kann mal so und mal so sein, aber das ist auch vollkommen in Ordnung.
Genau, das ist Jagd und das gehört dazu. Sonst wäre es eben auch die Tiere totschießen und wir jagen ja und sind nicht einfach nur Totschießer.
Ganz genau. Aber ich habe noch was Neues aus dem Gossip-Bereich rufen.
Oh, ja, ich habe mich das gerade auch gefragt, weil du hast am Anfang ja den Gossip so groß angekündigt und
ja, also es gab ja schon Gossip.
Ja, genau. Ne?
Also Trash-TV ist ja maximaler Gossip. Aber jemand, der könnte eigentlich auch mal in so einer Trash-TV-Sendung auftreten, hat wieder was Neues. Und zwar Kyla Kalle.
Ach.
Es gibt einen neuen Song. Ja, es gibt einen neuen Song. Und ich habe ihn exklusiv jetzt schon hier. Also er ist nicht veröffentlicht. Und der Song soll in 1 bis 2 Wochen soll er veröffentlicht werden. Kann man sich dann überall anhören auf Apple Music, Spotify und wo es sonst noch Musik gibt. Und man kann jetzt schon sagen, Kyla Kalle zeigt seine weiche Seite. Also bis jetzt war es ja eher so Saufen und Horido und Schüssel treiben. Und jetzt ist es so ein, ja, ich würde sagen, ein emotionales Lied. Also fast schon irgendwie so eine kleine Hymne irgendwie.
Ja, es ist eine richtige, waschechte Jagdballade.
Ja, es ist eine Ballade und es geht in dem Song um einen Jagdfreund, der viel zu früh verstorben ist. Und ja, also ich finde, es geht schon irgendwie unter die Haut. Aber ich habe bei dem Song auch dran gedacht, das könnte auch um Jagdhund gehen, den man, ja, den man verloren hat.
Ja. Oder, ja.
Wo irgendwie sowas passiert ist. Also ich glaube, dass dieser Podcast, weil wir spielen euch den Song jetzt gleich exklusiv ein, damit auf jeden Fall nach dem ganzen Gossip und der ganzen Aufregung auf jeden Fall emotional endet.
Ja, und ich glaube, die Promo-Version, die haben wir ja schon mal gehört vor einigen Monaten irgendwann mal, aber ich habe sie ja am Wochenende auch gehört von dir, die originale Version, du hast sie mir gezeigt von Kayla Kalle, und ich muss sagen, es ist wirklich, es ist stark, es geht unter die Haut.
Also ich bin auf jeden Fall stolz auf Kayla Kalle, dass er auch mal ein anderes Genre bedient mit diesem Song. Und ich würde sagen, Ruven, mehr haben wir heute auch nicht zu sagen. Kommt gut durch die Drückjagd-Saison. Bleibt gesund vor allen Dingen. Und ja, macht euch auch sonst keinen Stress und vielleicht einfach mal nicht so viel Trash-TV gucken. Zur Beruhigung.
Meint man's heil.
Das erste Mal mit dir auf Jagd, ich weiß es noch genau. Zusammen einfach draußen sein, ob auf Rehbock oder Sau. Ob dann was lag oder gar nichts war, das war meist egal. Die schönste Zeit im Leben hatten wir zwei auf der Jagd. Du warst ein Freund fürs Leben, du warst mein bester Mann. Und auch wenn du jetzt nicht mehr bei uns bist, es ändert nichts daran. Weidmannsheil und Torido, ein letztes Halali, du fehlst dir so. Es war eine schöne Zeit, doch irgendwann ist sie vorbei. Ist sie vorbei. Ich schau die alten Bilder an, Mann, wie die Zeit vergeht. Wie oft mach ich die Augen zu und seh, wie du da wieder stehst. Manche haben sie im Leben, manche haben einfach Pech. Du hast uns so viel gegeben, Prost, mein Freund, auf dich. Weidmannsheil und Torido, ein letztes Halali, du fehlst dir so. Es war eine schöne Zeit, doch irgendwann ist sie vorbei. Weidmannsheil und Torido, ein letztes Halali, du fehlst dir so. Es war eine schöne Zeit, doch irgendwann ist sie vorbei. Mein bester Mann, und auch wenn du jetzt nicht mehr bei uns bist, es ändert nichts daran. Weidmannsheil.